Hallo und herzlich willkommen zum 660. NMAC Podcast. Heute mit Alex und bei mir ist heute Erik. Hallo Erik.
Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Ich bin froh, mal wieder dabei zu sein, so nach einem halben Jahr.
Ja, es ist eine Weile her, dass du dabei warst. Haben wir ja eben auch festgestellt. 24 Podcasts waren es?
Ja, genau.
Ja. Ja, wir wollen heute über The Adventures of Elliot the Millennium Tales sprechen. Ein Action-Adventure würde ich es ja nennen, andere nennen es Action-Rollenspiel.
Also
weil es ja Rollenspielelemente auch hat.
Ja, ich bin total bei dir, dass es ein Action-Adventure ist. Es sind vielleicht Rollenspielelemente drin, aber ich sag mal, zu 95% ist das Ding ein Action-Adventure.
Ja, es ist ja mittlerweile auch so, dass zum Beispiel diese Legend of Zelda-Spiele von vielen als Action-Rollenspiele bezeichnet werden. Oder als Rollenspiele. Mhm. Irgendwie haben sich diese Begrifflichkeiten so ein bisschen verschoben. Und ja, es ist egal, die offizielle Bezeichnung von Square Enix ist tatsächlich Action-RPG. Ist halt so.
Ja,
im Endeffekt ist es ja auch eigentlich egal.
Es ist egal, im Grunde, du kannst zu jedem Spiel sagen, dass es irgendwie ein Rollenspiel ist, weil du immer irgendwie eine Rolle schlüpfst, ja? Das ist auch eine Definitionssache.
Außerdem hast du auch mittlerweile in so gut wie jedem Spiel diese klassischen Rollenspielelemente und sei es nur ein einfacher Skilltree.
Ja, aber die hast du ja in Elliot nicht.
Nein, die hast du nicht. Du hast halt andere Elemente in dem Spiel, die man als, in Anführungszeichen, Rollenspiel, ich sag ja, es ist ein Zelda-like. Für mich ist es ein sehr starkes Zelda-like. Mit eigener Ausrichtung. Übrigens, interessant, ganz kurz, bei Square Enix, die schreiben, es ist ein Action-RPG, sprechen aber im selben Text von Action-Adventure-Gameplay. Okay? Die sind sich also selbst nicht ganz sicher, wie sie es bezeichnen sollen. Ja. Ich denke, das Action-RPG kommt daher, weil sie darauf hinweisen, dass es von den Machern von Octopath Traveler und Bravely Default stammt, das Spiel.
Ja.
Womit wir auch dann schon beim Thema sind, weil es ja diese HD-2D-Grafik-Engine nutzt und der neueste Spiel aus dieser Riege der Spiele ist, die das eben nutzen. Da ist ja Square Enix mittlerweile schon recht aktiv bei, die Engine zu nutzen, nennen wir es mal so.
Ja, es sind in den letzten Jahren ja doch einige HD-2D-Spiele rausgekommen. Markus, genau, und ich haben dazu auch vor einiger Zeit mal einen Podcast gemacht und haben dann auch mal über diese ganzen HD-2D-Spiele, den Grafikstil und welche Nachahmungstäter es da auch noch gibt in der Videospielbranche gesprochen. Mhm. Auch sehr interessant, können wir an der Stelle, glaube ich, gerne mal empfehlen.
Ja, stimmt. Ich weiß gerade leider die Nummer vom Podcast nicht auswendig.
Ja, aber das lässt sich ja nebenher rausfinden. Also es ist die Nummer 625, die haben Ende 2025 Markus und ich aufgenommen. Aber was ich gerade sagen wollte noch, du hast ja von Zelda-like gesprochen. Das finde ich interessant. Mhm. Es hat definitiv Anleihen von Zelda drin. Also gerade was so Breath of the Wild tatsächlich auch angeht, so mit diesem Schrein, wo man dann halt eine Erweiterung für seine Lebensenergie sich abholen kann und halt auch die ganzen Rätsel in den Dungeons, das sind auch Rätsel, die sehr an Zelda angelehnt sind. Ich finde allerdings tatsächlich, weil man in diesem Spiel ja auch sehr viel kämpft, erinnert es mich mehr an Mystic Quest vom Game Boy tatsächlich.
Das stimmt. Ich würde es auch nicht als reines Zelda-like bezeichnen. Es geht halt in diese Richtung dieser Zelda-likes, die ja dann teilweise, einige sind sehr klar klassische Zelda-likes oder auch von Breath of the Wild inspiriert. Andere nehmen nur Grundlagen und verknüpfen die mit anderen Sachen. Und die wurden halt, wie du es schon sagst, Mystic Quest ist da auch ein sehr gutes Beispiel, daran erinnert es auch sehr stark, ja.
Und man sollte auch vielleicht direkt schon mal Eves erwähnen, also da gibt es auch noch ein paar Anleihen von, die da reingekommen sind.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob bei dem Spiel nicht sogar vielleicht ehemalige Entwickler von Eves-Spielen beteiligt sind. Das kommt ja bei den Studios sehr häufig vor, dass die auch mal wechseln und ich meine, bei Square Enix arbeiten zumindest ehemalige Ease-Entwickler, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da jemand von denen dran beteiligt war in diesem Spiel.
Das kann ich dir jetzt aus dem Kopf natürlich auch nicht sagen, es würde mich aber nicht wundern und selbst wenn nicht, dann ist es ja auch vor allem eine Verbeugung vor diesen Originalen. Also wenn
Ja.
man Gameplay gut kopiert, ist es immer noch besser, als es schlecht selbst zu erfinden und ein schlechtes Spiel rauszubringen.
Das
Und
stimmt. Ich meine, um es ganz kurz nur zu erwähnen, hinter Elliot steht ja Square Enix, das haben wir ja schon gesagt. Dann Claytech Works und Team Asano. Das sind so die drei verantwortlichen Studios und die kennt man halt vor allem für die ganzen Bravely Default, hier Dings, Octopath Traveler, Dragon Quest 3 und 1 und 2 HD 2D Remake, solche Spiele haben die halt gemacht. Team Asano hat allerdings auch zum Beispiel Dawn of Mana damals umgesetzt. Auf dem DS war das. Nee, auf der PS2 war das damals. Und das Final Fantasy 3 und Final Fantasy 4 Remake von der DS-Version waren die auch mitverantwortlich.
Ja, also die blicken also eher auf diese ganzen rundenbasierten Spiele zurück und haben jetzt eigentlich
Ja.
nicht so viel Erfahrung mit Action-Adventures, Action-Rollenspielen, egal wie sie es nun nennen wollen. Und
Ja.
ich muss auch selbst sagen, als das Spiel damals angekündigt wurde, ich hatte halt vorher immer so davon ausgegangen, weil viele ja auch gerne mal so ein Terranigma Remake in HD 2D haben wollten, dass das irgendwie in HD 2D nicht so wirklich gut funktionieren würde. Ich bin jetzt anderer Meinung. Ich glaube sogar, dass das sehr gut funktionieren würde. Und da kann man auch schon erkennen, dass ich sehr angetan von The Adventures of Elliot bin.
Ja, geht mir ähnlich. Also, ich habe erst noch nie drüber nachgedacht, wie denn ein Remake von Terranigma umgesetzt werden könnte, aber ich denke, dass die Engine schon ganz gut geeignet wäre auch dafür. Und Elliot ist da ein gutes Beispiel für. Ja, ich bin auch von Elliot sehr angetan, kann man auch nochmal direkt vorweg sagen. Einfach weil es auch mal zeigt, dass diese Engine, also HD2D Engine, nicht nur dieses Rundenbasierte kann. Ich meine, wir hatten, wie gesagt, vor allem rundenbasierte Rollenspiele, aber halt mit Triangle Strategy ja auch bereits ein Strategierollenspiel.
Genau.
Aber auch das ist natürlich dann rundenbasiert
Eben.
ge gewesen. Ja, genau. Und Life Alive war ja auch rundenbasiert, die Kämpfe.
Ganz
Ich
genau.
weiß gar nicht, ob es da Action-Elemente in dem Spiel gab. Ich habe es nicht mehr so in Erinnerung. Ich meine aber nicht.
Nicht wirklich.
Und hier zeigen sie im Grunde, dass diese Engine mehr kann als das, was man bisher kannte davon.
Definitiv. Und ich bin natürlich gespannt, ob sie da sich vielleicht noch ein paar andere Genres rauspicken werden. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich eher so auf, ja, Abenteuerspiele, Rollenspiele konzentrieren werden.
Ja, oder halten wir nochmal, Entschuldigung, sowas wie einen Triangle Strategy nochmal in diesem Strategie-Rollenspielbereich auch
Genau.
reingehen, aber halt eher in diesen Bereichen unterwegs bleiben und jetzt nicht, sagen wir, in Rennspielen das umsetzen als Beispiel. Das ist unwahrscheinlich.
Ja, aber ich könnte es mir sogar vorstellen, jetzt wo du es erwähnst. Aber
Ja,
wir werden es sehen.
ich könnte mir theoretisch in der Engine mittlerweile alles vorstellen, weil es ist eine Grafik-Engine und warum soll es nicht möglich sein? Nur weil wir es noch nicht gesehen haben.
Genau, also man kann uns ja
Ja.
gerne eines Besseren belehren.
Genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf das Spiel selbst, ein bisschen auf die Geschichte ganz grob. Einfach um da mal kurz zu sagen, worum geht. Ach, ganz kurz erwähnt vielleicht sei noch, dass das Spiel am 18. Juni erschienen ist dieses Jahr. Das wäre vielleicht noch ganz wichtig, einfach damit wir es erwähnt haben.
Ja, das kam auf jeden Fall zu einem richtig guten Zeitpunkt für mich und ich habe es dann auch über Wochen lang sehr, sehr gerne gespielt. Und ja, wo du die Geschichte halt jetzt erwähnst, also man schlüpft ja in die Rolle des titelgebenden Elliot, der ist ein Abenteurer, der lebt im Fantasy-Königreich Hutha und ja, wie gesagt, das ist quasi so erstmal diese Ausgangslage, klingt erstmal nach nicht viel, dann werden allerdings Ruinen entdeckt, die verschlossen sind und man bekommt vom König den Auftrag, diese Ruinen zu öffnen und dann gibt es vom König den Berater, den Kaifried und der hat auch ein ganz merkwürdiges Interesse daran, ja, Zugang zu diesen Ruinen zu bekommen und man findet dann halt im Verlauf der Geschichte, also wirklich ganz am Anfang, das passiert in den ersten 3, 4 Spielstunden, dass es eben in diesem oder in diesen Ruinen ja ein Zeitportal in die Vergangenheit gibt und der Kaifried, der ja nutz die Gelegenheit, reis zurück, um die Vergangenheit zu verändern, um mehr Macht zu erlangen. Und das muss man schließlich aufhalten.
Genau. Man sollte vielleicht noch dazu sagen, dass die Menschheit in dieser Welt sehr in die Enge getrieben ist und das Königreich Husa ist so eine der letzten Rückzugsorte, geschützt durch einen magischen Wall, den die Prinzessin erzeugt, Prinzessin Heuria. Und das ist so noch so eine Besonderheit, weil außerhalb der Stadt sind im Grunde die Biestlinge unterwegs und die sind da auch sehr, sehr herrschend, sage ich mal. Sie haben ja viel die Kontrolle über die Welt. Und das ist auch noch so ein wichtiger Faktor in dem Ganzen, um diese Welt halt. Weil das erzählt natürlich, warum es nur dieses eine Königreich in der Spielwelt jetzt gibt. Aber wenn man sagen muss, es ist halt nur das ein Teil der Welt, weil es ist ja auf dem Kontinent vieler Bieldia angesiedelt. Aber ich denke nicht, dass wir den gesamten Kontinent jetzt in dem Spiel gesehen haben. Ich denke mal, sie werden sich ja schon offen halten, eventuell irgendwann mal noch einen Nachfolger oder sowas zu erzählen. Das, auch der Titel sagt ja schon, The Adventures of Elliot und dann Untertitel The Millennium Tales drunter gepackt. Da kannst du doch irgendwas The Adventures of Elliot einen anderen Untertitel drunter packen.
Ja, definitiv. Und zur Story klingt ja ein bisschen so nach der Ausgangslage von dem Anime Attack on Titan.
Ja, zum Teil schon, habe ich auch immer dran gedacht. Ja, das stimmt. Ja. Wobei es ja nicht nur, es gibt ja noch andere Geschichten, die genau ähnliche Konzepte haben, aber Attack on Titan ist das bekannteste heutzutage, eins der bekanntesten Prinzipien dieser Art, was ja auch dieses ganze Konzept so ein bisschen groß gemacht hat in der Popkultur. Also wir ziehen dann mit Elliot aus und wie man schon sagt, Zeitportal, das heißt, wir reisen auch durch die Zeit. Da kann man sich so vorstellen, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber ein paar Sachen müssen wir natürlich sagen, dass wir dann auch wirklich in eine andere Zeit reisen. Und in dieser Zeit ist die Spielwelt halt etwas anders. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel in Ocarina of Time die Zeiten zwischen Kind Link und Erwachsenen Link. Oder zwischen der Light World und der Dark World in A Link to the Past zum Beispiel. Nur um mal diese zwei Beispiele zu nennen. Gibt mich auch etliche andere Spiele, die sowas auch haben. Hier ist halt nochmal in einer anderen Art, aber man kann es, denke ich, gut vergleichen, so, oder?
Ja, denke ich definitiv. Also es gibt jetzt keine genauen Zeitangaben, wie viele Jahre exakt dazwischen liegen. Es sind eben verschiedene Zeitalter und man lernt dann eben so ein bisschen die Vorgängernationen von Husa kennen, die sich befanden.
Man bekommt manchmal kleine Hinweise, wie viel ungefähr dazwischen liegen könnte, wenn man Texte liest. Aber das sind keine jetzt, das sind jetzt genau, was weiß ich, 353 Jahre, sondern eher sowas, keine Ahnung, das sind paar hundert Jahre oder sowas.
Ja, definitiv. So, ja. Aber, und ohne es zu spoilern, also ich muss sagen, wenn wir uns mal diesen Charakter Elliot angucken, ich fand den am Anfang gar nicht so interessant, aber gerade in den, sagen wir mal, so letzten 10 Spielstunden, wenn man so mehr über die Story erfährt, wenn man das Ganze aufdeckt, er bekommt wirklich eine zentrale Rolle. Und da finde ich es halt wirklich super, wie sie das am Ende wirklich alles zusammenführen. Also es lohnt sich, das Spiel durchzuspielen.
Ja. Also ich muss sagen, der Charakter Elliot, er ist halt ein typischer, in Anführungszeichen, Held. Er hat schon mehr Persönlichkeit als andere Figuren dieser Art. Mhm. Auch durch seine Interaktion, kann man ja sagen, mit den Waisenkindern aus dem Waisenhaus, in dem er auch aufgewachsen ist, beziehungsweise indem er halt so lebt, das ist ja Anfang der Story, oder seine Interaktion mit der Prinzessin, die ihn am Anfang auch auf gewisse Weise, nenne ich es jetzt mal, mit ihm in Kontakt steht. Später ist ja, wie man es weiß, seit den ersten Trailern eine Fee auch an unserer Seite in dem Spiel. Und die quatscht ja teilweise sehr viel.
Ja, ich habe sie in meinem Test auch ein bisschen mit Navi aus Ocarina of Time verglichen und ich glaube, Pierre Fay, die Fee aus The Adventures of Elliot, ist da, glaube ich, noch ein bisschen redseliger.
Ja, aber ich es halt nicht so schlimm finde wie Navi, weil Navi, es gibt halt nur sowas wie Hey Listen und die meisten Kommentare von Navi fand ich halt oft eher so, auch weil du unterbrochen wirst, die labert dir einfach rein und du zockst weiter und kannst sie ignorieren. Außerdem kann man in Optionen halt auch einstellen, dass weniger geredet ist, also dass die Begleiterin weniger sich einmischen soll.
Ja, das kam Geschehen. Aber, glaube ich, erst mit einem Patch dazu, wenn ich das
richtig verstanden habe. Das kam im Patch nachträglich dazu, relativ schnell aber, muss man dazu sagen.
Ja, da haben sie schon irgendwelche bestimmte Reviews ausgewertet gehabt und gesagt, okay, das können wir vielleicht ein bisschen reduzieren.
Ja, also das haben sie dann reduziert aufs Nötigste, weil manche dieser Kommentare nehmen halt auch schon Bezug auf die Geschichte ein wenig und dann kommt es halt zur Unterhaltung zwischen Elliot und der Prinzessin oder der Fee und das kann dann auch schon mal was sein, was so ein minimal entweder storymäßig relevant ist, weil relevant nicht, aber halt zur Story beiträgt oder halt zu den Charakteren oder zu der Beziehung dieser Charaktere zueinander. Was ja auch für dieses Spiel nicht unwichtig ist.
Nee.
Ja. Ja, viel mehr will ich gar nicht zur Story erzählen, weil man könnte hier sehr schnell auch ein bisschen spoilern.
Ja,
Was man vielleicht
man
noch
hat da
wissen sollte, das
wenig Spielraum.
ein. Was?
Man hat da wenig Spielraum, da was
Genau.
jetzt zu sagen.
Ja, eine Sache will ich sagen, das ist kein Spoiler in dem Sinne, aber es gibt mehrere Enden bei diesem Spiel.
Ja, definitiv. Und da würde ich einfach
Das.
empfehlen, spielt das Spiel einfach so durch, wie ihr es normal
Genau.
durchspielen wollt, damit ihr auch wirklich keines dieser Enden verpasst.
Ja, ganz genau. Es ist ein guter Rat. Ja, dann würde ich, also eine Sache noch wegen übrigens Nachfolgern, was mich auch nicht überraschen würde, wenn sie am Ende den Weg von Nintendo gehen und jedes Elliot-Spiel steht für sich und die stehen nicht direkt in Verbindung zueinander. Du bist gar nicht jedes Mal derselbe Elliot, sondern eine Reinkarnation oder sowas.
Ach, interessant. Ich hätte halt
Damit sie
eher
freier
so,
wären.
ich hätte halt eher die Vermutung, sie machen dasselbe wie bei Ys und sie erzählen eben die ganzen Abenteuer von Adol Christin irgendwie, jetzt halt bei Elliot, dann in einer ganz freien Reihenfolge.
Das wäre auch sehr interessant. Dann müssten sie sich halt was Neues einfallen lassen für die anderen Teile, weil also diese Zeitreisefunktion kannst du ja nicht jedes Mal benutzen. Das wäre ja, wenn du eine Geschichte erzählst, die zum Beispiel vor diesem Spiel spielt, würden ja viele Faktoren der Story wegfallen, weil er ja bestimmte Charaktere noch nicht kennt, aber dann kann man ihn an einem anderen Ort inszenieren oder
Ja.
sowas.
Oder ist es eben einfach das erste Spiel von der ganzen
Oder
Handlung?
das, genau, das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich glaube, bei Ys ist es ja auch so, dass der erste Teil auch wirklich das früheste Abenteuer von Crystal ist. Ich bin mir aber nicht, von Adol ist. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wie das da war. Weil die Reihenfolge ist ja nicht in der Reihenfolge, wie die Spiele erschienen sind. Die sind da ja sehr frei, aber das Ys 1 und Ys 2 sind der Anfang von dem Ganzen.
Das kann gut sein.
So,
Ich habe die leider nie
nee, es
gespielt.
ist, ich habe es gerade nachgeguckt, es ist so. Es kommen erst 1 und 2 und dann kommt 4, meine ich. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Aber 1 und 2, gut, natürlich Ys Origin, in dem ja Adol Crystal keine Rolle spielt. Das kommt nochmal, ich glaube, ein paar Jahrhunderte vorher, aber das ist ja eh einfach nur Vorgeschichte nochmal erzählt. Aber nee, stimmt, genau, es war so 1 und 2 und dann kommt nämlich Teil 10, der aktuellste. Der ist nämlich in der Chronologie von Adol der zweite Teil.
Ah,
Also
okay.
dritte eigentlich, weil ja 1 und 2, aber 1 und 2 gehören ja eh, die werden ja auch immer zusammengepackt in der Kollektion. Also wenn man sie heutzutage kaufen kann, kann man die echt nur in einem Paket kaufen, 1 und 2. Ja, der dritte Teil ist sogar tatsächlich erst an vierter Stelle dran. Ja. Ein Thema, das Markus und ich schon immer wieder mal hatten. Ja, diese Chronologie von Ys, die ich einfach sehr spannend finde. Ich finde es schade, dass noch nicht alle Spiele von der Reihe auf der Switch erschienen sind, aber das kommt vielleicht ja noch.
Ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Das sind nämlich
Genau.
sehr tolle
Oder
Spiele.
überhaupt mal zum Teil in Europa, weil ich glaube, ein oder zwei Spiele davon gibt es. Irgendein Teil gibt es bisher immer noch nicht in Europa, ich glaube, den fünften. Deswegen wird der auch in den Chronologien nicht gelistet, weil die Chronologien sich oft auf die im Westen erhältlichen Spiele beziehen. Ich meine, der fünfte Teil ist bis heute nicht außerhalb Japans erhältlich. Muss man nur mal erwähnt haben, dass es sowas auch noch gibt. Ja. Gut, ich würde einfach mal weiter mit Elliot, oder?
Ja, definitiv. Ich würde mal sagen, gehen wir
Ja.
jetzt mal ein bisschen aufs Gameplay ein,
Ja.
weil wir hatten ja vorhin schon gesagt, es gibt Elemente von Ys, von Mystic Quest, von Zelda. Wir haben ja auch schon ein paar Sachen gesagt. Also man bereist eben diese Oberwelt, die miteinander, ja, also sie sagen mal so, sie ist relativ frei, aber es gibt Beschränkungen. Man braucht manchmal halt Gegenstände, wie zum Beispiel Bomben, um Felsen wegzusprengen, ja, und so weiter und so fort. Also man sieht schon, wo man das Ganze halt abgekupfert hat. Und so wird die Welt dann halt immer größer. Und das natürlich auf allen Zeitebenen da drin. Und die Welt, die ähnelt sich halt in jeder Zeitebene, sagen wir mal, zu 90%. Es gibt ein paar Stellen, die halt anders sind. Das wird man dann erleben, aber größtenteils sieht die Welt schon sehr ähnlich aus oder ist zumindest ähnlich aufgebaut.
Genau, und deswegen habe ich diesen Vergleich von Ocarina of Time und A Link to the Past
Genau.
genommen, weil da ist es ja genauso, das ist sehr ähnlich. Du hast die Welt, die sehr ähnlich ist, aber in manchen Punkten abweicht. Und das ist ja hier genauso. Also die Inspiration ist da schon sehr eindeutig.
Ja, definitiv. Und ja, es gibt halt relativ viele Dungeons, die man erkunden kann. Die sind allerdings meistens sehr klein. Und man findet dann halt ja häufig ein paar Gegenstände, ein bisschen Geld. Also meistens findet man eigentlich nichts, was man unbedingt zum Spielen bräuchte. Und das finde ich halt
Das
irgendwie ein
stimmt.
bisschen schade, weil so werde ich wenig motiviert, auch wirklich mir alles anzugucken. Ich meine, ich habe das trotzdem gemacht, weil ich halt Bock auf das Spiel hatte, aber ich kann gut verstehen, wenn das einige Spieler nicht machen wollen dadurch.
Ja, kann ich auch verstehen. Also klar, Geld ist immer nützlich, um Sachen zu kaufen und so weiter und so fort. Aber manche Dungeons, gerade optional, es gibt ja auch einige Sachen, die du nicht erkunden musst, um das Spiel durchzuspielen. Hätten davon profitiert, wenn man da mal ein größeres Geheimnis gefunden hätte. Die einzigen Sachen, die man noch zusätzlich entdecken kann, sind Stücke von, ich weiß gar nicht, wie die genannt werden, diese Tropfen, die als Lebenspunkte dienen, von denen man, glaube ich, 4 Stück sammeln muss, wie Herzteile, um einen von diesen Tropfen wieder zu bekommen. Aber die sind nicht mehr wirklich versteckt richtig, dass du da wirklich in Dungeon musst, um die zu finden, sondern die kriegt man teilweise auch an diesen Schreinen, meine ich, war das zum Teil.
Ich glaube, du kriegst die
Kriegt
sogar.
man die gesamten
Nee, du.
Tropfen?
Überwiegend kriegst du diese Lebenssplitter, die du meinst.
Genau.
Die findest du größtenteils halt in diesen Schreien, wo man einfach halt eine Aufgabe bewältigen muss, als irgendwie ein Rätsel lösen, eine Fähigkeit meistern, einen Kampf bestreiten und so weiter und so fort. Und als Belohnung gibt es dann halt so einen Lebenssplitter. Du findest allerdings manche, oder auch es sind schon ein paar mehr, dann einfach in den Dungeons oder auch einfach mal so in der Truhe auf der Oberwelt, gibt's auch.
Genau,
Ne,
ja.
also man muss da schon wirklich nachgucken, wenn man alles haben will. Aber es wird jetzt nicht von dir erwartet, dass du die halt alle sammelst.
Nein, und auch die Erweiterung, weil man hat Magie, durch die Begleiter hat man Magie und die kriegt man auch vorwiegend durch diese Schreine. Also das Fae neue Fähigkeiten erlernt oder die Fähigkeiten verbessert, ist auch an gewisse Schreine wiederum gebunden. Und die zusätzlichen Waffen, die man hat, es gibt mehrere Waffen, die man haben kann. Man hat nicht nur sein Schwert, man hat dann auch, ich weiß gar nicht, was es alles gab. Ich glaube, es gab 8 verschiedene Waffen oder so in der Richtung. Eine Lanze gibt's. Und die kriegt man oft entweder in der Story automatisch oder fürs Erfüllen von Quests. Aber es ist jetzt nicht so, dass man die in einem Dungeon jetzt findet, alle oder sowas.
Ne, ein paar davon
Was?
schon, die halt wichtig
Ja,
sind. Also es gibt ja zum
genau.
Beispiel sowas wie einen Hammer, womit man dann halt auch Sachen in den Boden rammen kann, um Zugang zu öffnen. Dann gibt es halt noch eine Kettensichel, um eben so Pflanzen wegzuhauen. Ich überleg, Pfeil und Bogen gibt es noch. Ich überlege gerade, was gibt es noch für eine Waffe? Wir müssen ja nicht alle aufzählen, aber es gibt
Nein,
auf
nein.
jeden Fall ganz viele, und die man dann zum Teil auch für die Rätsel benötigt.
Und einige davon sind halt auch wirklich notwendig, um voranzukommen. Andere sind halt wirklich einfach nur ein Werkzeug, dass man auf alternative Weise kämpfen kann und nicht zwingend ans Schwert gebunden ist. Was ja auch eine schöne Sache ist, muss man dazu sagen. Ich meine, mehr Waffen, mehr Möglichkeiten. Man kann zwei davon ausrüsten. Finde ich eigentlich eine gute Sache.
Ja, und was ich
Wie
noch
immer.
besser finde, ist, dass du die ganzen Waffen ja auch mit Magneten verbessern kannst. Also du findest ja so Magnetsplitter und die kannst du bei so einem mysteriösen Händler, der in jedem Zeitalter vorhanden ist, bei dem kannst du die dann halt gegen richtige Magnete verschmelzen lassen. Und je öfter du das machst, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich gute bekommst. Gerade später, wenn du das Ding massig aufgerüstet hast, du findest so viele gute Sachen dabei. Also zum Beispiel, wenn du mit dem Hammer schlägst, dass da auch noch Blitze danach runterregeln, dass du einen auf Tor machen kannst, finde ich super. Ne? Oder dass du mit dem Schwert, sag ich mal, so Energiesalven abfeuern kannst. Also, das macht schon Laune und das würde ich auch echt empfehlen, dann eben diese ganzen Magnetschwerter zu sammeln, nicht liegen zu lassen, mitzunehmen und einfach Magnete zu farmen. Das macht echt Laune, wenn man die Waffen aufrüstet.
Definitiv. Also das ist schon ein sehr mächtiges System und ein sehr nützliches System. Einfach um stärker zu werden. Ja, genauso manchmal braucht man ja irgendwo auch, um irgendwann stärkere Gegner zu besiegen, es leichter zu haben und so weiter. Es gibt Schwierigkeitsgrade, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, für die Kämpfe, um in den Kämpfen jetzt, wie man halt möchte, bestehen zu können. Nur weil das ja auch Einfluss hat. Ich denke mal, wenn man jetzt auf, dass man nicht in jedem Schwierigkeitsgrad zwingend auf die Magnete angewiesen ist. Ich denke mal, das hängt eh davon ab, wie man zu solchen Spielen steht, ob man das Spiel als schwer oder als leicht empfindet. Ich würde aber sagen, dass das Spiel schon eher zu den schwereren Spielen dieser Art gehört als zu den leichteren.
Ach, findest du tatsächlich?
Finde ich nur ich. Das habe ich auch bei anderen gesehen. Es kommt natürlich auch, wie gesagt, es kommt darauf an, welchen Schwierigkeitsgrad du einstellst.
Ja, also ich
Das hat
hab.
massiven Einfluss.
Ja, genau. Also ich habe jetzt also erstmal auf dem ganz normalen Schwierigkeitsgrad
Ja, auf
gespielt.
normalen ist es in Ordnung. Da gibt es ein paar Stellen, wenn du da reinstolperst, ohne dass du entsprechend vorbereitet bist, sage ich mal, weil du, keine Ahnung, einfach durchs Spiel durchrennst, keine Magnete mitnimmst, keine Lebenssplitter sammelst oder sowas, sondern wirklich nur das Nötigste machst, dann kann es schon passieren, dass du in
Okay.
manchen Stellen mal Probleme bekommst.
Genau. Aber man muss ja auch noch dazu sagen, man kann sich ja auch wiederbeleben lassen, wenn man stirbt. Das kostet allerdings Geld und das wird teurer, je öfter man das macht. Aber der
Genau.
Wert setzt sich, glaube ich, immer dann zurück, wenn man halt an so einem Save Point dann eben das Spiel gesichert hat.
Genau, also es gibt Speicherpunkte, an denen man speichert. Ein paar davon sind auch, oder alle sogar sind drei, alle sind Reisepunkte, gell?
Ja, alle sind Reisepunkte und es gibt
Genau.
manche, die heilen auch noch mal deine Energie, aber die
Ja.
sind super selten.
Genau, also die sind halt manchmal. Die gibt es häufig, zum Beispiel am Eingang der Stadt.
Genau.
Vor dem Königreich Huse hat man das zum Beispiel, was ja auch sinnvoll ist, damit man, wenn man die Stadt verlässt oder betritt, direkt mit voller Energie loszieht und nicht erst einen Heiltrank nutzen muss oder Herzen, Tropfen, oder wie Dinge auch immer genannt werden, sammeln muss. Im Endeffekt sind es ja Herzen.
Ja.
Also energieleistenmäßig ist es eine andere Form von Zelda.
Ja, definitiv. Also es ist
Ja.
quasi diese Tropfen, die man hat, das ist das Äquivalent zu den Herzcontainern, die man bei Zelda eben kennt.
Was mir übrigens auch noch eingefallen ist, an was mich das Spiel auch erinnert hat, ist Nayuta. Wenn du das so sagst, The Legend of Nayuta, Boundless Trails,
Genau, ist ja
Spin-off
so
der
ein.
Trailsea.
Ja, genau. Also habe ich natürlich in der Sammlung selbst aber leider noch nicht gespielt, aber die Ähnlichkeit ist natürlich da.
Ja, genau. Und auch zwei, diese Reihe von Neon Falcom ist auch eine von denen. Geht auch ein bisschen in diese Richtung. Ist mir nur gerade eingefallen, die zwei Beispiele. Ich meine, zwei kennt kaum jemand. Ja, das ist bei uns im Westen sowieso nur für den PC erschienen und so weiter und so fort. Aber ich wollte es wenigstens erwähnt haben. Also auch nur der erste. Der zweite ist, glaube ich, nie bei uns erschienen, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich kann es jetzt nur auf den ersten beziehen, alles. Und der ist ja auch schon wieder scheiße alt.
Also ich hab jetzt gerade mal so parallel gegoogelt und ich hab hier zwei die Argus Adventure
Das ist der
gefunden.
erste Teil.
Genau, der ist aber anscheinend 2018 auf dem PC erschienen.
Ganz genau, da ist der PC-Version erschienen. Das ist die einzige Version, die es für den Westen gibt. Original ist es 2001 in Japan erschienen für den PC. Und ich glaube später irgendwann für die PS2 und die PSP nochmal portiert worden in Japan.
Genau, aber zweite Ilvart Insurrection oder manch, in Japan heißt es sogar 2-2 oder 2-Nie, müssen sie es ja dann sagen, vermutlich. Das kam aber auch für den PC 2017, ein Jahr
Ach,
vorher.
das kam auch bei uns raus für den PC?
Also
Oder nur in
zumindest
Japan?
jetzt laut Wikipedia gibt es mir als Release-Datum worldwide für
Ach, dann haben sie
2017
das so getan. Okay, dann gibt es das doch. Siehst du, dann habe ich das sogar verpeilt, dass das auch bei uns gibt. Ah ja, du hast recht, ich habe es gerade gegoogelt. Ja, das gibt es sogar tatsächlich bei Steam. Also das haben sie auch dann nochmal bei uns veröffentlicht. Siehst du, wusste ich gar nicht. Also kann man beide bei Steam kaufen. Sind so zwei eher unbekanntere Action-Rollenspiele aus Japan.
Ja, gehört habe ich es auf jeden Fall mal, aber ich habe es ehrlich gesagt nie gespielt. Also, wenn du es jetzt
Ja.
nicht erwähnt hättest, es wäre bei mir irgendwo im Gedankennirvana verloren geblieben.
Ja, das kann ich verstehen. Ich denke da auch nicht oft dran an das Spiel, aber es ist mir irgendwie gerade so nochmal eingefallen, weil ich es halt bei Elliot so mit in dem Zuge mit Vergleichsspiele rausgesucht, mir nochmal angeschaut hat und dabei ist mir zwei auch nochmal ins Auge gestochen gewesen. Ja. Was gibt's noch zum Gameplay zu sagen? Ich glaube, wir haben eigentlich soweit alles besprochen, oder?
Ja, weil man kann eigentlich auch gar nicht so viel zum Gameplay sagen, weil es sich halt auch wie so ein Spiel spielt, was auch in den 90ern hätte erscheinen können. Also, es hat jetzt keine richtig modernen Spielmechanismen, auf die wir jetzt irgendwie eingehen müssen, aber es ist ja auch nicht schlimm und man merkt halt, das Spiel funktioniert. Ich meine, gut, wir beide, wir sind zwei alte Männer, wir haben das alles damals miterlebt, aber wir mögen es auch heute noch.
Ja, und man muss dazu sagen, gerade weil es so ist, wie es ist, ist es so eigentlich so gut, weil es halt wieder dieses Oldschool-Gefühl weckt, ohne dass es sich schlecht spielt. Was ja leider auf einige alte Spiele heutzutage zutrifft, dass die einfach nicht mehr perfekt spielbar sind, sondern mit Einschränkungen. Ich rede da zum Beispiel, weil die Steuerung nicht mehr so gut von der Hand geht oder was weiß ich, weil es teilweise auch einfach, weil das Spiel nicht mehr gescheit gibt. Ja. Nee, aber es ist auf alle Fälle ein schönes Oldschool-Action-Adventure, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dieser Hintergrund dieser ganzen HD2D-Spiele, dass sie eben uns in eine Zeit zurückversetzen wollen, die es so heute nicht mehr gibt und Platz macht für die Spiele, die wir vielleicht vermissen. Und ich finde auch, die Adventures of Elliot hat das ziemlich gut geschafft. Also nicht nur mit dem Grafikstil, also ich finde die Charaktermodelle wirklich toll. Das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen schade finde, ist, dass es eine relativ geringe Gegnervarianz gibt. Also da hätte ich mir schon mehr Abwechslung gewünscht, gerade in den verschiedenen Zeitaltern. Also da hätte man deutlich mehr rausholen können. Aber
Da stimme ich dir
ansonsten,
zu.
die Welt sieht toll aus, sie sieht stimmig aus, auch mit den Lichteffekten. Und die Musik, die ja von Yuto Moritani und Tomohiro Nakamachi sind, die ganzen Musikstücke, die finde ich auch richtig toll. Also der Soundtrack, der geht einem richtig ins Ohr.
Stimme ich dir auch zu. Kann ich nichts gegen sagen. Es ist einfach so. Ja, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Spiel, das in allen Belangen weitgehend also überzeugt, plus ein paar Abstriche, wie halt, wie gesagt, schon das Gegnerdesign. Es zeigt halt auch für mich, dass, wir haben es ja am Anfang gesagt, diese Engine für mehr möglich ist, was übrigens auch eingefallen ist. Was Elliot auch beweist, du hast Mystic Quest erwähnt. Die gesamte Mana-Reihe könnte, also die alten Mana-Spiele, Mystic Quest, Secret of Mana, würden alle in der HD 2D-Engine als Remake super funktionieren, denke ich.
Ja, bin ich auch der Meinung. Und das sind ja dann auch wirklich Action-Rollenspiele.
Genau. Oder stell dir mal ein Secret of Evermore als Remake in der Engine vor.
Ich glaube, dieses Spiel hat Square Enix wirklich vergessen. Also
Das
das.
ist eigentlich auch logisch, weil das Spiel wurde ja, also das, was du als Spiel bekommen hast, da wurde ja so viel rausgestrichen. Ich habe mir letztens Speedrun dazu habe ich gesehen, wie kaputt dieses Spiel ist. Ist der Wahnsinn. Das ist so kaputt an vielen Stellen, weil sie mussten ja fertig werden. Sie hatten ja Zeitdruck bei diesem Spiel. Weswegen sie ja gerade, deswegen ist auch das ab einem gewissen Punkt im Spiel, wirkt vieles sehr schnell erzählt auf einmal, weil sie vieles rausgenommen haben. Die haben eine komplette Zeit, also das sind ja mehrere Gebiete mit verschiedenen Zeitaltern. Davon wurde eine komplette Zeitalter wurde rausgestrichen aus dem Spiel, weil sie nicht mehr die Zeit hatten, das zu entwickeln.
Ja, ich sag mal so, wenn du dieses Spiel kennst und du weißt, es geht irgendwann in den Central Park, also diesen Wald zwischen den beiden Städten in dem dritten Zeitalter, das ist für mich so der Moment, wo diese ganze tolle Spielerfahrung kippt, weil dieser Wald, das ist so ein riesiges Labyrinth und sich da zurechtzufinden, weil es ja einzelne Bildschirme auch noch sind und es gibt keine Karte, du musst dir wirklich eine Karte mitzeichnen, wenn du da auch wieder rausfinden willst, ja. Es ist einfach der Moment im Spiel, wo ich sage, okay, hier baut Secret of Evermore massiv ab. Es fängt sich doch mal so ein bisschen mit der Raumstation, aber auch die Raumstation ist so unfassbar langweilig gestaltet. Und deswegen wäre cool, wenn sie dieses Spiel vielleicht nochmal angehen würden und die Stellen, die halt wirklich unfertig sind, dass man die repariert. Und dann ein richtig gutes Spiel draus macht und ich könnte mir echt vorstellen, dass das funktioniert. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt auf einen HD2D-Style setzen. Also ich hätte schon gern noch einen Pixel-Look. Es soll schon noch original wirken wie damals. Aber ja, das hätte ich auch gerne noch mal, dieses Spiel in Fertig.
Genau das ist es eben, in fertig. Das ist das, die wichtige Aussage dabei. Man stelle sich mal vor, Square Enix würde dieses Spiel mit remaken in dieser Engine, in der HD2D-Engine, und das dann fertig entwickeln tatsächlich. Ich finde, das hätte schon was sehr, sehr Reizvolles.
Ja, ich meine, allgemein könnten bestimmte Rollenspiele, sowas wie Xenogears zum Beispiel, ja, das
Ja.
ist ja auch ab der zweiten Hälfte des Spiels, ist es ja halt kein richtiges Rollenspiel mehr, sondern eher halt so ein Text-Adventure. Und diesen Aspekt, also wenn man wirklich den Entwicklern oder einen Teil der Entwickler nochmal so zusammenholen würde und denen die Möglichkeit gibt, dieses Spiel vielleicht fertig zu bauen in so einer Art Engine, wie wir es hier haben, ja. Oder vielleicht noch mal ganz anders, ja, wäre toll, ne? Einfach diese Möglichkeit zu geben, diese Spiele, die ursprüngliche Vision, die sie hatten, wirklich fertigzustellen.
Das wäre super. Man muss hier übrigens dazu sagen, nur wegen weil es teilweise Verwirrung dabei gibt. Xenogears hat nichts mit Xenosaga oder Xenoblade zu tun.
Ja, das ist richtig.
Das ist wieder was ganz Eigenes. Ich weise nur darauf hin, weil es sehr häufig dann auch wieder Verwirrung gibt. Es gibt wohl irgendwie gab mal eine Verbindung. Ich glaube, Xenogears war das irgendwie eine Fortsetzung damals? Ich weiß es gar nicht mehr. Also es gab da wirklich mal eine Verbindung, die im Endeffekt ist Xenosaga eine Art Neuinterpretation von Xenogears vom ursprünglichen. Weil das Ganze hat ja alles die Verbindung zu den Sachen von Nietzsche auch. Also sowohl Xenogears als auch Xenosaga. Ich weiß noch nicht, wie das genau zustande kam, ob da jetzt irgendein Entwickler von Xenogears bei Square Enix ausgestiegen ist und das Spiel dann mit Monolith Soft, was vielleicht auch gegründet hat, was weiß ich, neu interpretiert hat, aber also so eine Verbindung ist da schon vorhanden, sollte man dazu sagen. Aber es ist nicht dieselbe Reihe, okay? Es
Ja.
wird verwirrend, ich weiß. Ja. Aber ich wollte nur mal darauf hin weisen. Und komplett muss ich jetzt kurz auch erwähnen, auch wenn es jetzt nichts mit Elliot zu tun hat. Es gibt tatsächlich Hoffnung, dass zumindest Xenosaga zurückkehren könnte.
Ja, weil anscheinend wohl Nintendo die Rechte sich irgendwie
Also
gesichert haben soll.
zumindest sind sie bei Bandai Namco nicht mehr vorhanden, die Rechte. Die haben die wohl also nicht mehr bei sich gelistet als Rechte. Und auffällig ist auch, dass bei Xenoblade Chronicles 2 auf der Nintendo-Seite für die Switch 2-Edition, da gibt es wohl irgendeine neue Waffe oder ein Kostüm, das angelehnt ist an Xenosaga. Ja? Ich glaube, es ist eine neue Klinge, die man bekommen kann, die auf Xenosaga basiert. Jetzt ist es so, dass Nintendo ja normalerweise dann auch darauf hinweist, wenn sie Copyright von anderen Leuten nutzen, was ja auch logisch ist. Da steht dann Copyright Bandai Namco mit dabei im Copyright. Steht hier nicht dabei. Hier steht nur Nintendo Monolith Soft.
Na.
Aber sie verwenden eine Figur aus Xenosaga, die eigentlich Bandai Namco gehört. Was nahelegt, dass entweder nur die Rechte an dieser Figur oder die kompletten Xenosaga-Rechte nicht mehr bei Bandai Namco liegen. Wenn Bandai Namco dann auch nochmal die Rechte von Xenosaga nicht mehr bei sich listet, ist es schon auffällig.
Ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Xenosaga taucht bei Bandai Namco auch nicht mehr auf auf der offiziellen japanischen Seite unter den Spielen, unter den Reihen von ihnen, unter den eigenen Marken auf. Sie haben Xenosaga als Marke entfernt bei sich auf der Webseite. Wollte ich nur, wenn wir jetzt schon von dem Thema haben, muss ich es erwähnen, weil ich finde das sehr spannend und würde mich da sehr freuen, wenn wir da einen Xenosaga. Hat natürlich jetzt nichts mit Alien zu tun, aber es musste erwähnt werden.
Ja, und ich meine, ich sag mal so, es kann ja gut sein, dass das jetzt alles so langsam richtig durchsickert und auch richtig angekündigt wird, was da jetzt irgendwann kommen wird. Und vielleicht machen wir dann ja eines Tages einen Podcast drüber, weil man muss ja auch sagen, diese Xenosaga-Spiele, insbesondere der dritte Teil, also wenn man sich den heute noch kaufen will, der ist arschteuer. Und das wäre auf jeden Fall eine super Gelegenheit. Also wenn Nintendo sich wirklich die Rechte daran gesichert hätte, wäre das klasse. Und wenn sie die dann irgendwann auch für die Switch 2 alle nochmal rausbringen würden, gerne auch in der physischen Variante, Zwinker-Smiley an Sony, wäre das richtig toll.
Der dritte Teil war, also sprach Zarathustra, gell?
Das kann gut sein, dass die Titel habe ich jetzt nicht im Kopf.
Okay, weil ich bin mir auch gerade nicht mehr ganz sicher. Ich meine, der erste war Wille zur Macht, aber der zweite, also beim dritten bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher, beim zweiten auch nicht, wie der Titel ist. Also die Spiele haben ja alle diese Anspielungen auf Nietzsche.
Ja.
ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie der Titel. Also ich weiß nur noch zwei Titel, Wille zur Macht und also sprach Zarathustra. Ich weiß nicht mehr, wie das andere hieß. Und ich weiß nicht mehr, welche Reihenfolge die Titel vorkamen, aber das ist ja auch egal.
Genau. Kehren wir doch dann uns zu unserem Hauptthema
Genau,
zurück.
ganz genau.
Möchtest du noch etwas beitragen oder wollen wir zum Fazit übergehen?
Nein, also man kann halt, was ich noch vielleicht sagen würde, ist, also die HD 2D Engine ist wieder mal super umgesetzt. Es ist ein wunderschönes Spiel. Mit vielen Details, wie ich auch finde. Also da sind wirklich schöne Details teilweise in diesem Spiel drin. Wenn man zum Beispiel die Stadt läuft, was da, wie das teilweise aussieht, das finde ich einfach richtig schön, wollte ich hier nochmal betont haben. Weil das für mich halt nochmal zeigt, was auch mit dieser Engine möglich ist und wie unterschiedliche Spiele aussehen können. Ich würde, wenn du jetzt Elliot neben Dragon Quest 3 HD 2D Remake setzt, du siehst zwar, dass es dieselbe Engine ist, trotzdem haben die einen sehr unterschiedlichen, für sich eigenen Stil. Das und auch Triangle Strategy und Octopath Traveler, du erkennst dann schon die Unterschiede zwischen diesen Spielen auch. Meiner Meinung nach. Weil
Ja.
sie halt optisch, Farbgebung, Design und so weiter einfach trotzdem eigenständig sind. Was ja auch in jeder anderen. Du hast ja auch nicht, wenn du die, was ich, Unreal Engine nimmst, hast, sieht ja auch nicht jedes Spiel identisch aus. Gut, das wollte ich nur noch sagen. Jetzt können wir gerne zum Fazit übergehen.
Ja, aber wo du jetzt halt gerade noch auf diesen Stil übergegangen bist, dann können wir ja auch vielleicht noch mal ein bisschen über die Technik des Spiels sprechen.
Ja, klar,
Auf
können wir gerne machen.
welcher Plattform hast du es eigentlich gespielt?
Auf der Switch 2.
Auf der Switch 2. Ich habe es halt auf der Switch 2 ein bisschen gespielt. Durchgespielt habe ich es tatsächlich auf der PlayStation 5. Und auch ein bisschen auf dem PC habe ich es mir angeschaut. Wie findest du die Switch 2-Version? Läuft sie deiner Meinung nach flüssig?
Also für mich läuft sie flüssig. Ich muss dazu sagen, ich bin halt bei sowas überhaupt nicht empfindlich. Wenn ein Spiel für mich nicht irgendwie die harten Ruckler hat oder sowas, dann fällt mir das nicht auf. Und den Unterschied zwischen 30 und 60 FPS sagen zwar viele, den erkennt jeder, aber das ist falsch. Es hängt, ist sehr individuell, wie man das erkennt und wie stark sich das auswirkt dann auch. Und ich bin einer von den Menschen, die mit 30 FPS absolut leben können und teilweise sogar zu hohe FPS-Zahlen, 120 FPS zum Beispiel, finde ich bei vielen Spielen eher anstrengend als hilfreich. Was einfach an meinen Augen liegt, die halt einfach auch nicht gut sind, muss man dazu sagen. Nee, also ich finde, es läuft auf der Switch gut. Es gibt ein paar Stellen, an denen es dann auch mal ruckelt, das fällt dann auf. Da geht dann die Framerate einfach runter. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es mit 60 FPS normalerweise läuft oder mit 30 oder mit 40, ich habe keine Ahnung. Ich bin ehrlich gesagt, da bin ich überfragt, ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht ehrlich gesagt nachgeguckt, weil es mich nicht so tangiert, wenn ich ehrlich bin.
Ja, also ich bin auch der Meinung, dass es auf der Switch ordentlich läuft. Nicht perfekt, wie du sagst. Es gibt ein paar Stellen, wo es dann auch mal anfängt zu ruckeln, aber man kann es größtenteils wirklich sehr gut spielen. Wenn man jetzt natürlich eine astreine Version haben will, dann muss man es vermutlich auf dem PC spielen oder halt dann auf der PS5 und vermutlich läuft es auch auf der Xbox Series X dann ordentlich.
Ja, also ich denke mal, auf der Series X wird es ähnlich laufen wie auf der PS5. Das ist bei den meisten Spielen der Fall. Die jetzt gerade bei sowas hier, das jetzt nicht die super anspruchsvollen Grafik hat. PC hängt natürlich auch immer davon ab, was für ein PC man hat.
Ja,
Muss man
genau,
auch
also
dazu beweisen.
man.
Bei dem Spiel denke ich jetzt nicht, die großen Unterschiede ausmacht.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass man. Ich habe jetzt die Systemanforderungen nicht vor mir, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt dazu einen High-End-PC bräuchte.
Nein, das wäre ein bisschen lächerlich bei so einem Spiel. Ich kann es dir tatsächlich sagen. Ich weiß nicht, ob jeder damit was anfangen kann, aber man braucht einen AMD Ryzen 3 3100 oder einen Intel Core i5 8600K und 16 GB RAM. Als Grafikkarte reicht eine Radeon RX 5600 XT bzw. eine GeForce GTX 1660 Ti. Das sind übrigens schon die empfohlenen. Das sind nicht die mindestens, das sind die empfohlenen. Auch ein Intel Arc A580 ist hierbei empfohlen. Also, ich glaube, das ist sowas, was im Laptop verwendet wird. Bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Nur so, um mal hier darauf hinzuweisen, das sind die empfohlenen bei einer HD-Auflösung mit hohen Grafikeinstellungen und 60 FPS. Ich denke mal, man kann das Ganze noch auf Ultra hochdrehen, dass man dann in 4K spielt und so weiter. Aber ja, das ist jetzt nicht die größten Anforderungen. Die unterscheiden sich übrigens kaum von den Mindestanforderungen. Die sind ziemlich ähnlich.
Ja, also es läuft eigentlich auch auf älteren PCs gut. Das könnte man so
Genau.
festhalten.
Und ja, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, willst du noch irgendwas sagen?
Nee, ich bin jetzt wirklich durch mit meinen Punkten.
Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt unser Fazit. Man hat es ja schon gemerkt, wir sind beide angetan vom Spiel. Ich sag mal für mich, also ich mag das Spiel wirklich sehr, sehr gerne. Hatte mich auch schon im Vorfeld drauf gefreut, weil ich hatte damals, als sie das angekündigt hatten, hatten sie ja diese eine Prolog-Demo veröffentlicht. Die habe ich damals schon gespielt.
Dito.
Und ich war sofort von dem Spiel da schon überzeugt und habe mich deshalb drauf gefreut. Die zweite Demo, die es übrigens immer noch gibt, also wer das Spiel ausprobieren will, kann auch eine Demo runterladen. Habe ich dann nicht mehr ausprobiert, weil das Spiel dann doch relativ zeitnah kam. Und ich bin auch froh, dass ich es dann hatte und spielen konnte, weil es hat einfach wirklich Spaß gemacht. Also ich habe das unglaublich gerne gespielt und würde mich freuen, wenn da in die Richtung mehr käme. Nachfolger hätte ich nichts gegen.
Ja, also ich schließe mich dir da an, Alex. Also auch mir hat das Spiel sehr gut gefallen. Es hat so ein paar Macken. Also es zieht sich zwischendurch schon mal so ein bisschen von der Story her. Dann hat man halt sehr viel Gameplay, weniger Story. Aber das kann man sich auch. Das kommt auch darauf an, wie man das Spiel spielt. Also wenn man wirklich alles sucht, ist man dann ordentlich schon beschäftigt damit. Dann kann man auch, ja, sag ich mal, 30, 40 Stunden da reinbuttern. Wenn du jetzt einfach nur durchläufst bis zum Ende, dann kannst du das auch in unter 30 Stunden hinkriegen. Ja, also da, sagen wir mal so 20 bis 25 ist da durchaus möglich. Würde ich allerdings nicht empfehlen, weil man sollte schon. Gerade was die Katzen angeht, die definitiv mitnehmen und auch die einsammeln. Ist fürs Ende, sage ich mal, schon relevant, aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Aber trotzdem, ich würde es empfehlen. Also wenn man Action-Adventures im Stile von Zelda mag oder halt auch damals Mystic Quest gespielt hat oder Ys mag, dann kann The Adventures of Elliot, The Millennium Tales wirklich ein sehr gutes Spiel sein, mit dem man sehr viel Freude haben wird.
Ganz kurz eingeworfen, weil du die Spielzeit erwähnt hast, laut howlongtobeat.com kann man das Spiel tatsächlich in 16,5 Stunden durchspielen.
Ja, aber
Also das
nicht.
ist die für die Main Story angegebene Zeit, für Main plus Sides werden 26 angegeben und für Completist wird 33,5 angegeben.
Ja.
Die durchschnittliche Durchspielzeit von allen, die ihre Zeiten da gepostet haben, liegt bei 28,5 Stunden.
Ja, das. Ich habe ein bisschen mehr gebraucht, glaube ich. Ich habe, glaube ich, so 34, 35 gebraucht am Ende.
Ja, bei mir ist es immer so, die durchschnittliche Zeit kann ich immer so mit bis zu 10 Stunden plus rechnen, weil ich einfach anders spiele und ich brauche immer länger für Spiele als andere.
Ja,
Immer.
ich meine gerade
Grundsätzlich.
bei Rollenspielen, gerade sowas wie Persona oder sowas, ja. Ich rede so oft mit den Leuten, weil die auch immer wieder was Neues zu erzählen haben. Und das ist ja
Ja.
auch zum Teil hier bei The Adventures of Elliot der Fall. Jetzt nicht ganz so stark wie bei Persona, weil da kann es sein, dass jeden Tag schon der Mensch dir was Neues erzählt. Und hier ist es halt eher nach bestimmten Story-Momenten. Aber trotzdem, das nehme ich gerne mit, weil das sind Infos, die ich gerne aufnehme. Ist halt meistens, ja, du hast jetzt hier unserem Dorf geholfen, wir freuen uns so sehr, bla bla bla, interessiert meistens nicht. Aber hin und wieder gibt es dann doch so einen kleinen Punkt, wo ich dachte, ach, das hätte ich sonst nicht erfahren, wenn ich dich jetzt nicht angesprochen hätte.
Genau, und deswegen mag ich es, wenn Spiele, das machen ein paar modernere, dir dann zeigen, hier, der hat was Neues zu sagen, indem die Sprechblase über dem anders gefärbt ist. Aber ich spreche die auch immer alle an.
Sehr
Einfach, weil ich
schön.
nichts verpassen will. Aber es gibt, wie gesagt, ein paar modernere Spiele, die mittlerweile das dann dir auch mal dich darauf hinweisen, hier, sprich den vielleicht nochmal an, der hat was Neues zu babbeln.
Ja, ich meine, hat man ja in der Trails, hier bei Trails in the Sky First Chapter Remake ja auch gesehen. Da gibt es ja am Anfang so eine
Genau.
Infobox, wo man dich darauf hinweist, hey, red mit denen doch nochmal, ne? Und ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert, ist vielleicht inzwischen bei mir zu einer Zwangsneurose geworden, ich weiß es nicht, aber ich lebe noch.
Ich möchte ja noch auf eine Sache hinweisen, bevor wir jetzt zu unserer letzten Runde Gespielt-Rubrik kommen. Wir haben Terranigma erwähnt, aber wir haben zwei andere Spiele vergessen, die auch dringend ein Remake in dieser Engine vertragen könnten. Und zwar das fantastische Soul Blazer und das fantastische Illusion of Gaia bzw. Illusion of Time.
Definitiv. Also wenn man die Remake dann auch gerne in der Reihenfolge,
Ja.
weil die gehören halt zusammen. Und gut, ich meine, Actraiser gehört ja auch ein bisschen so dazu. Und da gab es ja schon mal so eine Art Remake von.
Ja, genau, Actraiser Renaissance war ein Remake, kann man schon so sagen. Ja. Ja, das ist alles von Quintet, genau. Die haben ja noch ein paar andere Sachen gemacht, aber das waren so die Enix-Spiele. Die haben später noch eins mit Enix, glaube ich, gehabt. Planet Laika war das, glaube ich, für die PlayStation. Aber diese fünf Spiele waren so ihre Super Nintendo-Zeit. Und ja, die haben, glaube ich, dann. Das Studio gibt es ja leider nicht mehr. Das ist ja das Problem. Das ist nicht mehr existent.
Ja,
Leider.
leider,
Ja.
leider.
Aber die Rechte sollten immer noch bei, hoffe ich, bei Enix liegen. Aber vielleicht ist es auch der Grund, weshalb wir bisher keine Neuauflagen bekommen haben, weil die Rechtlage bei diesen Spielen so ein bisschen schwankend ist. Übrigens, ein interessanter Fakt, ganz schnell noch zu Quintet, zu dem Studio von Terranigma und so. Der Director und Präsident von diesem Studio ist der Szenario-Writer der ersten drei Ys-Spiele gewesen.
Ach, da haben wir wieder die Verbindung.
Musste ich nochmal einwerfen. Ja. Also es gibt immer wieder diese Verbindung. Gut. So viel dazu. Jetzt sind wir aber durch und wir kommen zu unserer obligatorischen Abschlusskategorie. Erik, was hast du denn letzte Woche gespielt?
Ja, es bleibt rollenspiellastig in unserem Podcast. Ich habe in den letzten beiden Wochen tatsächlich nur ein Spiel groß gespielt, zwar auch noch ein paar ältere, aber die brauche ich nicht erwähnen. Hauptsächlich habe ich jetzt schon 25 Stunden auf dem Tacho und zwar in Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, denn jetzt ist das Spiel ja vor 2 Wochen ungefähr, wo wir den Podcast aufnehmen, ja auch endlich physisch erschienen und ich hatte echt Bock, mal wieder diesen Klassiker zu spielen. Man merkt zwar wirklich, dass es ein Spiel aus dem Jahr 2010 ist und wenn man dann als letztes Xenoblade-Spiel natürlich hier Xenoblade Chronicles 3 gespielt hat vor ein paar Jahren, dann ist man da so ein paar, Quality of Life Features gewöhnt, ja. Zum Beispiel in Xenoblade Chronicles ist es noch so, wenn ein Gegner besiegt ist, der hinterlässt immer eine Schatztruhe, um seine Sachen halt abzugeben, die er mit sich geführt hat. Und die muss man halt immer öffnen, um die zu bekommen. Und das nervt mich langsam schon, weil ich gerne und viel immer in diesem Spiel kämpfe. Aber trotzdem, es gefällt mir von der Handlung sehr und ich habe nämlich davon super viel vergessen. Ich weiß echt fast gar nichts mehr. Bin jetzt endlich da in diesem Wald oder Dschungel angelangt. Man kann, ist auch, glaube ich, die ikonischste Szene in diesem Spiel oder Landschaft, wo man über diese Hängebrücke geht und man sieht dann in der Ferne diese riesigen Wasserfälle. Da erinnere ich mich auch nach 15 Jahren, wo ich das Spiel gespielt habe, noch dran. Und ja, da bin ich jetzt halt dran. Und es macht mir Spaß und ich will das weiterspielen und ich will diese Story nochmal erleben und weißt du, das ist halt ein richtiger Luxus bei einem Rollenspiel, Alex, wenn du die Story vergessen hast, fast gar nichts mehr davon weißt und das Ganze sich nochmal so für dich neu erschließen muss. Das ist ein tolles Gefühl, das habe ich selten.
Ja. Kann ich verstehen. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Nicht so oft leider, aber ich kann es voll nachvollziehen. Ja. Ich erinnere mich halt an das Spiel so gut, weil ich es halt auf der Switch zuletzt gespielt hatte. Und jetzt für die Switch 2 Edition nochmal rausgeholt habe. Ich werde es auf der Switch 2 noch ein bisschen mehr spielen, aber ich habe es halt noch sehr präsent, das Spiel. Das habe ich gemerkt beim Spielen. Gilt für den zweiten Teil deutlich weniger. Der ist jetzt auch erschienen als Switch 2 Edition. Noch nicht physisch, sondern nur digital bisher. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die physische kommt der Ende Oktober raus. Bin mir gerade gar nicht sicher.
Ja, definitiv im Oktober, weil die werde ich mir dann nämlich auch nochmal zulegen. Ich habe das Spiel zwar schon für die erste Switch hier stehen, aber ich habe es tatsächlich nie gespielt. Es hat sich zeitlich damals nicht ausgegeben, genauso wie Xenoblade Chronicles X auch noch nicht gespielt. Da kam ja schon eine Switch 2-Version dieses Jahr,
Ja.
was ich ein bisschen schade fand. Ich meine, die hätte man letztes Jahr eigentlich direkt zum Switch-Launch raushauen können, wenn man schon
Ja,
das
hätte
Spiel
man. Ich denke mal,
damals.
das hat Nintendo da absichtlich zurückgehalten, weil sie schon so viel hatten. mit den beiden Zeldas und Mario Kart, und Nintendo verteilt sowas halt gerne mal.
Ja,
So typisch Nintendo einfach.
eben, aber
Da muss
wie.
man mit klarkommen.
Genau, und das sind halt auch noch Spiele, die ich dann vielleicht dieses Jahr auch noch spielen werde. Ich muss mal gucken. Zeitlich sieht es bei mir in diesem Jahr immer noch ein bisschen nicht so gut aus. Es wird nächstes Jahr hoffentlich besser. Und da kommen so Rollenspiele nie gelegen, aber es kommen halt immer mehr davon. Man sammelt die ja auch gerne. Und, also ich zumindest.
Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Übrigens erscheint am 1. Oktober die physische Version, nur um mal darauf hinzuweisen.
Ja, also noch ein bisschen früher. Aber
Ja,
mal
was ich.
gucken, ob ich die dieses Jahr noch spielen werde.
Ja, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass diese Erweiterung, diese große, wie hieß die nochmal, Torna, The Golden Age,
Beim zweiten Teil, genau.
vom zweiten Teil, dass die in der Nintendo Switch 2 Edition nicht enthalten ist.
Ja, das ist wirklich mies.
Da muss man weiterhin den DLC kaufen. Davon gab es ja sogar eine physische Version. Die kriegt aber keine physische Switch 2 Version. Und auch keine Nintendo Switch 2 Version im eigentlichen Sinne. Wenn du das Spiel aber besitzt für die Switch und deine Switch 2 einlegst, kriegst du ein kostenloses Update, das im Grunde die Technik dieser Erweiterung, die ja auch allein lauffähig ist, auf den Stand der Switch 2-Edition hebt.
Ja, immerhin.
Das heißt, man muss da nicht extra irgendwas kaufen. Es gibt auch keinen eigenen Erweiterungspass für die Switch 2-Version. Man kauft einfach den Erweiterungspass der Switch 1-Version oder hat halt das physische Spiel und legt das ein und hat trotzdem zumindest die technischen Features der Switch 2-Version.
Ja.
Das finde ich eine schöne Sache, wenn sie schon sagen, sie bringen das nicht nochmal extra raus. Und wenn man es halt physisch haben will, dann kann man sich ja die Switch 1-Version davon physisch kaufen. Immerhin. Ist dann zwar nicht einheitlich, aber man hat eine physische Version des Spiels.
Ja, eben, also ich meine, die steht bei mir eh im Regal, ist auch noch verschweißt natürlich seit X Jahren. Aber ja, ich
Ja,
meine
ich habe Torna auch
vielleicht,
noch nicht gespielt.
ja, ich meine, vielleicht überlegt sich das Nintendo ja für die nächsten Jahre irgendwann nochmal. Aber dann, wenn nicht, dann ist es halt so.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwann sagen, ja, wir bringen nochmal eine physische Version davon raus, aber das alle für dieselbe Konsole, weil Xenoblade Chronicles 3 kriegt ja dann auch nochmal eine Switch 2-Version Ende des Jahres. Müsste Anfang Dezember sein, meine ich. Am 3. Dezember ist es soweit. Und da erscheint ja digital und physisch parallel zueinander.
Ja, die werde ich mir sicherlich auch kaufen, aber die werde ich jetzt erstmal nicht spielen. Die spiele ich dann vielleicht in 5 Jahren oder so, weil ich habe das erst vorletztes Jahr oder so beendet und habe da noch sehr gute Erinnerungen dran. War auch ein sehr schönes Spiel mit auch mit den Erweiterungen. Ja, aber an
Ja, was ich
sich.
halt bei dem Spiel so schön finde, ist, dass sie so ein paar Kritikpunkte von mir aufheben. Also erstmal kriegt es natürlich 60 FPS, also dritte Xenoblade meine ich jetzt. Aber die Zwischensequenzen werden dann voll vertont in Englisch und Japanisch sein, was ja in dem Original leider nicht immer der Fall war. Bei allen Zwischensequenzen. Das werden sie jetzt in der Version integrieren. Gut. Hast du sonst noch irgendwas gespielt, außer jetzt Xenoblade Chronicles?
Ja, also ich meine, ich habe halt so immer mal wieder so ein bisschen Splatoon Raiders gespielt und hier Yoshi in the Mysterious Book. Aber das habe ich immer so nebenbei gemacht, wenn ich halt unterwegs war, weil das sind halt Spiele, die kann man wunderbar zwischendurch spielen, weil die so häppchenweise genossen werden können. Und deswegen, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Da habt ihr sicherlich in den letzten Wochen auch hin und wieder mal drüber gesprochen.
Also Splatoon Raiders bekommt demnächst einen eigenen Podcast.
Ja, genau. Also dann
So
brauchen wir
viel
das
kann
jetzt.
ich schon mal
Da
verraten.
braucht man das heute gar nicht groß ausdiskutieren, dieses Spiel. Deswegen frage ich jetzt dich, Alex, was hast du denn in der letzten Woche gespielt?
Ja, ich muss ehrlich gesagt überlegen, ob ich außer Assassin's Creed 4, nein, heißt ja nur noch Assassin's Creed Black Flag Resynced, überhaupt irgendwas gespielt habe in letzter Zeit. Weil ich habe erst gedacht, ja, okay, ich spiele da mal so kurz rein, schaue mir das nochmal an. Ja, wenn ich es da ein bisschen gespielt habe, ist es gut und ich habe es mal nochmal erlebt. Nein, ich habe mittlerweile schon meine über 28 Stunden in diesem Spiel versenkt und bin wieder voll drin und es hat mich wieder komplett gepackt. Was voll schlimm ist. Aber ich erinnere mich auch nicht mehr an alles von der Geschichte. Ich habe noch viel, ein paar Sachen in Erinnerung, aber nicht mehr alles.
Ja, ich.
Von der Geschichte weiß ich. Und sie haben die Gegenwartsgeschichte verändert. Also diese ganze Gegenwartsequenzen, die sind Also bisher kommen die gar nicht vor, die hat man die ganz rausgeworfen haben. Ich habe es noch nicht nachgelesen. Und haben dafür was Neues reingepackt für die Animus-Geschichte, nenne ich es jetzt mal.
Okay, haben Sie, weil ich habe ja, oder ich habe ja so ein Projekt am Laufen seit X Jahren, dass ich alle Assassin's Creed Teile nachholen will. Und ich habe es ja bis Syndicate geschafft inzwischen und habe halt in den letzten Jahren dadurch auch Black Flag auf der PlayStation 4 nachgeholt. Und ich muss ja sagen, halt so die ganze Gegenwartsgeschichte haben sie ja für mich mit dem dritten Teil am Ende kaputt gemacht. Und ich fand die ab dem vierten Teil dann auch immer langweilig, was da so gekommen ist. Sind denn die Teile, die jetzt im Original noch drin waren, wurden die jetzt entkanonisiert oder haben sie jetzt einfach nur einen neuen Beitrag geleistet?
Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich, wie gesagt, mich noch nicht genau damit beschäftigt habe. Das muss ich noch nachgucken, weil ich echt keine Ahnung, wie das da genau ist, was sie da jetzt genau gemacht haben und ob der Rest rausfliegt und nur noch das Neue drin ist oder ob das Alte irgendwie erhalten bleibt und das Neue dazu beitragen soll, dass beide Versionen von Black Flag Kanon sind, so ein bisschen. Das könnte durch das, was ich erlebt habe, sogar tatsächlich der Fall sein. Aber ich will es jetzt nicht sagen, weil ich es ehrlich gesagt nicht weiß, hundertprozentig. Das müsste ich erst nachgucken.
Okay, aber da müssen wir unbedingt nochmal drüber sprechen, Alex.
Ja. Übrigens, was die Gegenwartsgeschichte angeht, ab Origins wird die wieder besser. Origins und Odyssey zumindest. Ich glaube auch Valhalla haben eine etwas bessere Gegenwartsgeschichte wieder. Kann ich dir schon mal sagen.
Okay, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil Origins
Ja.
wollte ich halt auch irgendwann im nächsten Mal angehen, weil ich habe bald 4 Wochen Urlaub. Ich habe zwar einiges zu tun, trotz Urlaub, aber trotzdem mal gucken, ob ich das dann hinkriege, würde ich auf jeden Fall gerne mal erleben wollen.
Ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr. Unity hattest du ja schon gespielt
Genau.
dann. Genau, Unity war vor Syndicate.
Richtig.
Jetzt überlege ich gerade. Und dann ist wirklich Origins schon der nächste Teil, gell?
Ja, genau.
Ja,
Das ist das erste
ja.
Mal, wo die dann wieder, sage ich mal, nicht von den Epochen, die sie halt behandeln, weiter in die Zukunft gehen, sondern wirklich ganz weit in die Vergangenheit springen.
Ja, genau. Da muss man sagen, dass es dadurch, dass es halt ein Open-World-Rollenspiel wirklich ist, ist es ein riesiges Spiel. Also da sitzt du länger dran als in anderen Spielen im Normalfall. Außer du lässt viele Nebensachen halt liegen. Odyssey ist noch mal größer.
Ja, das habe ich
Ich
noch
glaube,
im Hinterkopf gehabt, weil du, glaube ich, über 120 Stunden rein investiert hast.
ich bin sogar bei fast 200 bei Odyssey. Ich weiß es gar nicht
Ach du
mehr.
Scheiße, habe ich hier
Mit,
mehr.
ich muss sagen, ich habe die DLCs komplett auch dabei. Aber du kannst in Odyssey kannst du, wenn du wirklich alles machen willst, unglaublich, in allen diesen Origins, Odyssey und Valhalla, da kannst du unglaublich viel Zeit reinstecken, diese Spiele. Und Shadows eigentlich auch, weil das ja auch in die Richtung geht. Mirage, was ja dazwischen Valhalla und Shadows kam, das ist wieder ein klassisches Assassin's Creed.
Genau, das ist auch wieder das
Ja.
Kürzer.
Und obwohl das zeitlich vor Valhalla spielt, sollte man es erst nach Valhalla spielen. Nur so als kleiner Hinweis.
Ja, ich würde die
Also.
sowieso in der Reihenfolge spielen, wie die veröffentlicht worden sind, also die ganzen
Sehr,
Hauptteile.
sehr gut. Dann kannst du vielleicht, wenn du mit Shadows irgendwann durch bist, dir dann doch nochmal das Remake von Black Flag anschauen, weil das kommt ja dann in der Reihenfolge direkt danach.
Ja, ich werde mir das auf jeden Fall noch gönnen. Also das, ich
Ja.
weiß halt nur nicht, wie ich mit der Zeit dann hinkomme, weil das kostet ja dann doch schon viel Lebenszeit, ne?
Ja, ganz klar. Ach, hast du auch Rogue gespielt?
Rogue habe ich auch gespielt, natürlich.
Sehr gut, okay, gut. Ja, das kam parallel zu Unity raus, damit sie die alten Systeme noch abdecken konnten.
Genau,
Die.
ich habe sogar Rogue auch vor Unity gespielt, meine ich sogar.
Ja, bietet sich an, weil
Ja.
es ja mit Black Flag und dem dritten Teil sozusagen eine Trilogie bildet, die Nordamerika-Trilogie.
Genau.
Wenn man sie chronologisch spielen müsste, würde man Black Flag, dann Rogue, dann Assassin's Creed 3 spielen. Das wäre so die chronologische Reihenfolge der drei Spiele.
Okay.
Ja. Ganz kurz, ich mache nur ganz kurz einen Ausschweifer. Nächstes Assassin's Creed Hexe könnte, wenn die Gerüchte stimmen, in Nürnberg, Bamberg, Würzburg spielen.
Yay.
Finde ich interessant zur Hexenverfolgungszeit.
Ja.
Ich wollte mal hinweisen, interessantes Setting, wie ich finde. So, dann ganz schnell noch ein Spiel will ich noch erwähnen, das ich auch
Warte, warte,
gespielt habe, was mir
warte.
gerade.
Jetzt muss ich noch
Ja?
was einwerfen. Wenn sie
Ja?
halt mit Texas, spielt ja in Deutschland, wie du schon sagtest, ne?
Ja?
Ich hoffe, es wird irgendwann ein DLC oder so kommen, der uns nach Köln entführt oder so. Und dann hoffe ich, dass die bitte alle in einem rheinischen Dialekt sprechen. Das wird nämlich so lustig, das glaubst du nicht.
Das wäre der Hammer.
Ja.
Gegenwartsgeschichte in Köln.
Ja, super, ne? Ja.
Also ich bin mal gespannt, was da kommt. Wenn, wie gesagt, wenn sich das bestätigt.
Ja,
Das
und dann
ist noch
sollen sie
nicht
bitte
sicher.
auch Tom Gerhardt casten. Das wird
Oh,
klasse. So, aber
oh
jetzt
mein
weiter. Was hast du
Gott.
noch gespielt?
Ich habe noch gespielt, es kommt ein Nischenspiel, Blue Reflection Quartett.
Habe ich von gehört oder wird mir immer vorgeschlagen, wenn ich PlayAsia einkaufe?
Ja, Blue Reflection ist eine Rollenspielreihe von Gast, dem Studio hinter der Atelierreihe, die ich zum Großteil allerdings nicht gespielt habe. Blue Reflection habe ich sehr wenig gespielt. Ich kenne die Anime-Serie vor allem, die gibt es auch auf Crunchyroll, meine ich. Und den zweiten Teil, der chronologisch als letztes spielt. Was auch daran liegt, dass das eigentlich zweite Spiel war ein Mobile Game, das glaube ich bei uns gar nicht spielbar war. Quartett hat jetzt diesen Titel, weil alle vier Sachen von Blue Reflection, die es gibt, sind in diesem Ding drinnen. Der erste Teil, die Anime-Serie wohl als Spiel umgesetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, das Mobile-Spiel jetzt für Konsole umgesetzt und PC und der zweite Teil dann auch noch mit drin. Alle vier Spiele in einem und zum normalen Standardpreis von, ich weiß gar nicht, was es kostet, 50 oder 60 Euro. Ja.
Ach so.
Und es sind halt wirklich Rollenspiele, also japanische Rollenspiele. Ein bisschen Anleihen von Persona haben die, weil du auch viel unterwegs bist in der Schule, mit Charakteren interagierst, mit denen dann auch nach der Schule mal irgendwo hingehst, solche Sachen halt. Ist jetzt nicht so komplex wie ein Persona, muss man dazu, also wie ein Persona 5 oder sowas. Und grafisch merkt man den Spielen halt schon an, dass sie, sagen wir mal, schon als sie damals im Original erschienen sind, nicht die hübschesten Spiele waren. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen.
Ja.
Hat so ein Magical Girl Thema mit drinnen.
Ah, okay. Meine Frage, es gibt, die sind mit Sicherheit alle auf Englisch, oder?
Die sind rein auf Englisch. Da gibt es keine deutsche Texte, keine deutsche Synchro und ja, rein Englisch Spiele. Ich glaube, die Synchro ist sogar rein japanisch mit englischen Texten. Ja, also das ist ja, ist halt so. Ist bei den Atelierspielen ja auch meistens so. Da gibt es, glaube ich, bisher nur Jumia, das deutsche Texte hat. Der ganze Rest ist ja rein Englisch gehalten.
Ja.
Und die englische Sprachausgabe ist auch irgendwann gestrichen
Ja. Aber
bei
das
den
ist ja,
Atelierspielen.
ich meine, aber das ist ja cool, dass alle vier Spiele dann da mit drin sind. Dann würde ich mir da vielleicht mal ein paar Videos so angucken und mir dann vielleicht die physische Version aus Asien bestellen. Und dann hole ich die vielleicht irgendwann auch mal nach. Irgendwann in dieser ominösen Zukunft im Schlaraffenland, die nie eintreten wird, vermutlich, wo man so unendlich viele Zeitressourcen hat. Aber ja, würde ich mir dann vielleicht mal näher anschauen.
Ja, bietet sich an. Man darf auch nicht vergessen, also das ist, wie gesagt, Magical Girl Story, aber mit viel mehr Tiefe, als man erwartet.
Ja.
Ja. Gut, ich würde sagen, damit sind wir für heute durch.
Denke ich auch.
Und ja, ich hoffe, wir konnten euch Elliot näher bringen. Unsere Ausschweifung zu anderen Reihen haben das Ganze hoffentlich nicht zu sehr auseinandergerissen. ja. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Tag oder wann immer ihr den Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Jo, auch von mir. Tschüss und bis bald.